Wir lesen den Predigttext für heute, und zwar aus 1. Mose 7 und 1. Mose 8, daraus einige Abschnitte. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Da gedachte Noah, Gott, an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab, nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des 2. Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Nun danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Kreuzgemeine brachtest und selig machtest. Verbind dich, Herr Jesus, zuerst für unseren kleinen Simon Ben Konczak, dass du ihn segnest, und auch die Eltern. Wir bitten dich für dein Volk Israel, und danken dir, dass du mit deinem Volke zum Ziel kommst. Und wir denken jetzt auch im Gebet in besonderer Weise an deine Kinder, die verfolgt werden. Ach Herr, erbarme du dich und steh ihnen bei. Wir bitten dich für alle Regierenden weltweit, besonders auch für unsere Regierungen in Bund und Land. Du weißt um alle Ratlosigkeit, erbarme du dich. Schenke auch Weisheit in den schwierigen Lagen mit Terror und allem Durcheinander. Und jetzt bitten wir dich um dein Reden durch Rainer Wörths in deiner Vollmacht. Begegne uns in deinem Wort und schaff du Veränderung in unserem Leben. Amen.
Ich möchte mit zwei Fragen beginnen. Welches ist das bekannteste Schiff, ohne je einen Namen gehabt zu haben? Welches Schiff ohne Segel und Steuerruder hat nur eine einzige Fahrt ohne Ziel auf dem größten jemals existierenden Gewässer gemacht? Ja gut, ich gebe zu, Thema Sinnflut und dann noch Bilder von der Arche ausgeteilt, da muss man ja schon ganz schön noch verschlafen sein, um nicht zu wissen, um was es geht. Und mancher mag denken, das Schiff hatte doch einen Namen, das heißt doch Arche. Nein, das ist nicht der Name, das ist die Bezeichnung. Das heißt, Teva ist einfach ein Kästlein. Und unsere Arche, das kommt aus dem lateinischen Arche, und da ist unsere Arche draus geworden. Das ist also mehr oder weniger eine Funktionsbeschreibung, ein Kästlein, ein Holzkästlein. Natürlich ist diese Arche untrennbar mit der Sinnflutgeschichte verbunden. Und es ist natürlich Quatsch, was immer wieder so in Kinderstunden und Bildern da ist. Ja okay bei den Kindern, aber da gibt's ja dann diese Bilder von dieser Nussschale und die Giraffe, die passt gar nicht richtig rein zum Schornstein oder zum oberen Fenster, steckt die noch ihren Hals raus und der Elefant vorne den Rüssel und hinten den Schwanz. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja, wenn wir die Maße ernst nehmen, das tun wir ja in der Bibel, dann ist das ja ein gewaltiger Kahn gewesen. Eigentlich gar kein Schiff, wie bereits gesagt, mehr oder weniger ein Kasten. Ich habe gelesen, ich habe ja davon keine Ahnung, dass also auf Wissenschaftler, die sich mit Proportion und Schifffahrt, und das wird ja heute alles berechnet, Strömung und so und Effizienz und Rumpfgeschwindigkeit, was da alles gibt, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich habe von einem gelesen, der sich da auskennt, diese Proportionen sind optimal, um schwere Stürme zu überstehen. Also die Arche ist hochseetauglich, sie ist hochsinnflutresistent, kann man sagen, und sie richtet sich immer wieder auf. Und sie kippt auch ganz schwer, und das ist also schon erstaunlich. Also das heißt, es ist gar nicht so erstaunlich, denn es ist klar, dass Gott die Gesetze, die da anzuwenden sind, viel besser kennt als wir, hat sie ja selbst geschaffen. Manche sagen, naja, selbst wenn dieses Schiff 150 Meter lang war, ist ein bisschen eine Frage, was sind 300 Ellen? Es gibt die 45 Zentimeter Normalelle, es gibt die Königselle, es gibt die ägyptische Elle, also wir wissen es nicht genau, aber so rund 150 Meter könnte das Schiff lang gewesen sein und vielleicht so 15, 20 Meter hoch, also schon ganz schön gewaltiger Kasten. Und da haben sich manche gesagt, ja, aber es ist ja unmöglich, all die Millionen Tiere da unterzubringen. Und da wurde natürlich dann, wie so oft, über die Bibel gelästert und gespottet. Und wie passt denn da der Brontosaurus raus, um mal so einen riesigen Dinosaurier zu nehmen und all die Tiere. Wir müssen eins bedenken, nach der Bibel ist ja die Makroevolution nicht wirklich geschehen. Also die artenüberspringende Evolution, sondern Gott hat jedes nach seiner Art geschaffen, das wird im Schöpfungsbericht ausdrücklich gesagt, er schuf nach seiner Art, gemäß seiner Art, und in dieser Art gibt es dann eine Mikroevolution, die Adaption, die Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. Machen wir mal ein Beispiel, es gibt den sogenannten Grundbär, also den gibt es nicht wirklich, den habe ich jetzt erfunden, also den Urtyp Bär. Und dieser Bär, wenn Sie den in die Polarregion verpflanzen, dann wird er mit der Zeit weiß. Das ist unser Eisbär, er kann Braunbär werden, kann Grizzlybär werden, er kann ein Schwarzbär werden. Dass er auch ein Nasenbär, ein Gummibär und ein Gselzbär werden kann, das glaube ich jetzt nicht. Aber Sie haben das Prinzip verstanden, Sie brauchen jetzt nicht von all den Bärenarten alle zu haben, sondern Sie brauchen nur immer die Grundart, die sich dann adaptiert an die jeweils herrschenden Verhältnisse. Und das haben kluge Köpfe getan und sie sagen, es mussten nur 16.000 Grundarten auf die Arche. Und die meisten sind sehr, sehr klein, sodass der Platz ausreicht. Man hat das also alles berechnet und das ergibt auch wirklich Sinn. Andere haben gesagt, ja, wie kann das sein? da so Raubtiere und Ziegen und so. Zum einen war die Tierwelt ja noch anders vor der Flut. Erst nach der Flut, beim Menschen zumindest, geht's vom Vegetarier zum Fleischfresser. Zum Fleischesser. Ich bin jetzt noch bei den Tieren gewesen. Und ich weiß nicht, wie die Tiere vor der Flut waren, vielleicht wesentlich friedlicher. Und die Wildheit kommt erst nach der Flut. Dafür spricht auch, dass der Herr ausdrücklich sagt, wer Menschenblut vergießt, das sagt er nicht nur zu Menschen, sondern das sagt er auch zu den Tieren, dessen Blut will er rächen. Also die Tiere waren... Und ein zweites, bei großen Katastrophen, Sie können das bei unserem Hund auch betrachten, also brauchen Sie keine große Katastrophe, da muss nur ein großer Mann kommen, dann bellt er noch und wenn er kommt, ist er unterm Tisch. Also die Tiere werden ganz ruhig. Neulich waren zwei fremde Männer da. Und was macht unser Wachhund? Legt die Ohren an, schleicht sich ganz heimlich rein unter das Bett. Ja, also so viel zum Thema Wachhund. Er war ganz still, also das von daher. Und dann kam vielleicht noch dazu, dass der Herr die sediert hat. Habe ich schön gesagt, finde ich, sediert. Also narkotisiert so ein bisschen, so eine Art Winterschlaf. Das heißt, die waren, was Nahrungsaufnahme und Bewegungsdrang betrifft, sehr runtergefahren. Das kann man sich also durchaus vorstellen. Eine weitere Frage ist natürlich, ja, wie hat Noah all die Tiere mit dem Lasso eingefangen? Der wäre ja heute noch unterwegs, um die letzten Arten zu kriegen. Aber das steht ja gar nicht in unserem Text. Das heißt, der Herr brachte die Tiere. Da spielt vielleicht, ich will ja nur so Gedankenanstöße, da ist vieles offen und wir wissen es nicht genau, aber nur, dass wir mal so Gedankenanstöße haben, da spielt vielleicht eine Rolle, dass Tiere so eine Art sechsten Sinn haben. Man sagt ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das geht ja zurück, dass die Ratten schon vorher spüren, da kommt ein Unglück. Ja? Und das hat man bei Tieren immer wieder beobachtet, diese Verhaltensweise. Ehe der Mensch überhaupt nur was registriert hat, haben die Tiere schon Reaktionen gezeigt. Und dann ist es so, dass der Herr ja Zugriff auf die Flora und Fauna hat. Ich will ja nur an das Buch Jona erinnern. Da gibt es ja viele Wunder. Das größte ist die Umkehr einer ganzen Stadt. Aber im Buch Jona, da funktioniert alles bis auf den Mann Gottes. Ist auch witzig, gell? Flora, Fauna, Niniviter, Seeleute, alle irgendwie klappen, funktionieren. Und so funktioniert auch der Fisch, der Jona nicht zerbeißen, sondern verschlucken sollte, und zwar in einem Stück. Ja, aber woher wusste dieser Fisch die GPS-Koordinationsdaten, wo er genau hinschwimmen muss, wo dieser ungehorsame Prophet ins Wasser plumpst? Und woher wusste er genau auf die Sekunde oder sagen wir mindestens auf die Minute? Er konnte auch nicht 5 Minuten später kommen, denn dann wäre der Jona schon hops gewesen. Also wie hat Gott das gemacht? Das heißt im Text einfach, da bestellte der Herr einen Fisch. Und dann heißt, da bestellte der Herr einen Wunderbaum. Da bestellte der Herr einen Wurm. Da ließ der Herr einen Sturm kommen. Also Gott hat da Zugriffsmöglichkeiten und die funktionieren. Fragen Sie mich nicht, wie das göttliche Walkie-Talkie zu diesem Fisch funktioniert hat, aber hat allen Tieren es sozusagen gegeben, dass sie zur Arche gekommen sind. Noah musste die nicht fangen. Manche haben nicht gesehen, dass wir heute 2 Blätter ausliegen haben, aber die es gesehen haben, die können ja mal draufschauen. Wir haben also eine Expedition von der Lahö auf den Berg Ararat gemacht, das Grenzgebiet zwischen Armenien und der Türkei, und haben diese wunderbaren Fotos geschossen durch Gletscherspalten. Und wir verraten nicht, wo der Ort ist. Nein, ist Quatsch. Das sind Modelle. Nicht, dass Sie sagen, es ist ja unglaublich auf der Lahö, wie weit die schon sind. Die haben sogar die Arche Noah noch geknipst. Nein, also oben haben Sie das Modell, das unser Bruder Arthur Muhl schon vor Jahrzehnten mal gezeichnet hat. Und Sie sehen diese typische Kastenform. Drunter ist das Modell aus einem Buch von Axel Schweiger, Gott und Geschichte, ein bisschen anders. Manches bleibt ja da offen, es geht nur mal eine Vorstellung. Und das unterste Bild, das ist wirklich ein Foto, aber nicht von der Originalarche, sondern das ist ein Bild von einem Ken Ham. Das ist der Organisator einer Kreationistenorganisation, oder ist der Leiter der Kreationistenorganisation Answers in Genesis. Und er hat zusammen mit anderen im US-Bundesstaat Kentucky dieses Modell bauen lassen. Es ist 152 Meter lang. Und wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie das mal googeln. Ken Ham, Arche Noah, ein Film. Und da sehen Sie auch mal so einen Postbus, so einen typisch amerikanischen Postbus stehen vor der Arche. Und da sehen, wie klein dieser Bus ist im Vergleich zu diesem Schiff. Also wenn ich mal nach Kentucky komme, oder überhaupt nach USA und dort in die Nähe, da gehe ich unbedingt hin. Das muss schon sehr beeindruckend sein, so ein Riesenschiff. Und man kann sich gut vorstellen, wie das dann mit den Tieren und mit den Menschen dort drin war. Schauen wir uns an, wie die Katastrophe hereinbricht. Das Wasser kommt. Bei uns ist Wasser am Montag weg, aber da kommt jetzt das Wasser. Gott zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden vor mir. Und da sehen wir wieder, wenn wir sagen, Noah war gerecht, wie sich Altes und Neues Testament ergänzen, komplementär sind und wie wir das eine oder das andere nicht verstehen können. Wieso war Noah gerecht? Der Hebräerbrief erklärt es uns. In Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben, dass also die Glaubensgerechtigkeit, die vorweggenommene Glaubensgerechtigkeit aufgrund des Glaubens an das Opfer Jesu, die wir auch haben, durch Vertrauen, durch Treue zu Gott, ein Gerechter. Er wurde gerecht vor Gott erfunden und dann in Vers 4, denn von heute, Kapitel 7, in 7 Tagen will ich regnen lassen, 40 Tage und 40 Nächte. Und jetzt kommt ein sehr schöner Vers, der uns Vorbild sein darf. Noah tat alles, was ihm in den Sinn gekommen ist. Nö. Die, die den Text mitgelesen haben, merken, der hat es da vorne falsch gelesen. Das Entscheidende ist, Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Und das wird vor allem im Judentum sehr stark betont, dass er einen Glaubensgehorsam hatte, aber nicht nach eigenem Gutdünken, nach eigenem Willen. Man hätte ja auf viele Ideen kommen. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Flut wird. Ich suche mir den höchsten Berg. Ich baue mehrere Archen. Ich baue kleine Boote. Ich baue überhaupt nichts. Ich versuche nur zu evangelisieren oder sonst was. Man hätte viele auch gute Gedanken haben können. Aber Noah tat das, was der Herr sagt. Und das sollten wir auch tun. Der Herr weiß es besser. Sicherlich, es gibt Dinge, da lässt der Herr uns Möglichkeiten, da darf man sich entfalten, da gibt er das gar nicht genau vor. Aber wo Gott Vorgaben macht, Gott möchte, und das gefällt ihm, er tat alles, was der Herr ihm gebot. Und dann haben wir nochmal die Aussage, dass Noah sie nicht mit dem Lasso fangen musste, in Vers 8 und 9, die Tiere gingen zu ihm. Und als die 7 Tage, Vers 10, vergangen waren, kamen die Wasser der Sinnflut. Hebräisch heißt die Sinnflut Mabul und in der griechischen Übersetzung steht Kataklysmus und da merken wir schon, kam die Katastrophe. Und diese Katastrophe wird in den gängigen wissenschaftlichen Weltbildern der Geologie und anderer nicht angenommen. Es wird nicht für real genommen. Es war allenfalls eine lokale Flut. Und wenn wir von einer globalen Flut, wie sie die Bibel bezeugt, ausgehen, dann ändert das alles, unser gesamtes Verständnis. Man kann nicht von den Verhältnissen heute auf die Verhältnisse früher dann schließen. Ist alles anders gewesen. Also ich bin ja da kein Experte, aber wir haben ja immer wieder die Brüder von Wort und Wissen in unserer Mitte. Da können Sie auch mal auf die Internetseite gehen oder wenn Sie in Sohn oder Tochter im entsprechenden Alter haben, die mit Evolutionslehre und Schöpfung und Urknallmodell und diesen Dingen und irgendwie dann auch Zweifel an ihrer Bibel und ihrem Kinderglauben bekommt, das kann ja gar nicht so sein, unser Biologielehrer hat doch gesagt. Und da bieten die einen wunderbaren Dienst an, das sind also gläubige Professoren und Wissenschaftler, die sagen, man kann an der Bibel festhalten, wissenschaftlich vollkommen auf dem neuesten Stand sein und es muss sich nicht widersprechen. Und die bieten da Lösungsmöglichkeiten an. Ich denke hier auch ganz besonders an Dr. Martin Ernst, den Geologen, der ja jetzt gerade im Sommerbibelseminar bei uns war. Auch er hat eine eigene Seite und der kann Ihnen natürlich viel besser erklären, wie man da eventuell die Dinge erklären kann. Ich will nur mal ein paar Gedanken sagen, das sollten Sie gehört haben, dass man nicht so ahnungslos dasteht, wenn da einander kommt, ja, das ist ja wissenschaftlich alles widerlegt. Ist ja wissenschaftlich alles widerlegt. Kann ja gar nicht gewesen sein. Lebst du denn hinterm Mond? Und da genügt es, wenn man weiß, nein, man kann das auch wissenschaftlich anders sehen. Es gibt Alternativmodelle. Also die Erde und die Atmosphäre war vor der Flut ganz anders und die Flut hat gewaltige Veränderungen gebracht. Und wenn wir allein schon an die Bezeichnung denken, im Sechstagebericht, dass es Wasser oberhalb der Rakia, der Feste, der Atmosphäre, der Schöpfung, oberhalb dieser Himmelsfeste gab. Die gibt's heute nicht mehr. Da war also ein ungeheurer Wassergürtel um die Erde herum. Könnte sein. Das ist eine Denkmöglichkeit, sodass diese Erde und das Klima auf der Erde in der vorsintflutlichen Welt ganz anders war. Es war wie ein Treibhaus. Es war viel geschützter vor der kosmischen Hintergrundstrahlung. Es gab noch keinen Regenbogen, weil die Atmosphäre anders gestaltet war. Und es gab dann vor allem die Möglichkeit, neben den Wassern der Tiefe, dass es 40 Tage und 40 Nächte am Stück regnete. Das wäre bei unseren heutigen Gegebenheiten gar nicht möglich, weil so viel Wasser ist nicht in der Atmosphäre. In der Atmosphäre ist von dem, was wir am bekannten Wasser kennen, 0,001%. Da kann es nicht 40 Tage, 40 Nächte weltweit dauerregnen. Aber damals war die Welt noch anders und auch die Kontinente waren anders. Und dann heißt es ja so interessanterweise, dass auch die Tiefenwasser hochgeschossen, also da gab es Vulkanaktivität, da brodelte es, da brach die Erdkruste auf, da gab es Bewegung, Verschiebung, da wurden Gebirge aufgeschüttet, da wurden tiefe Täler geschaffen. Also so wie wir die Welt heute kennen, das ist alles Ergebnis der Flut oder der nachsintflutlichen Bewegungen. Wenn es dann heißt, dass die Berge bedeckt waren in der Sintflut, dann war das nicht der Mount Everest. Interessanterweise hat man übrigens auf dem Mount Everest auch fossile Meerestiere gefunden. Können Sie mir mal erklären, wie in 8848 Meter Höhe, vorausgesetzt wäre genau an der Spitze, ein Ammonit kommt, ein Meerestier? Ein Bergsteiger mit hochgenommen oder wie? Und das finde ich auch in Wüsten, wo seit Jahrhunderten, Jahrtausenden kein Wasser ist, hat man fossile Meerestiere gefunden. Das ist natürlich leicht erklärbar, wenn wir dieses Modell der Sintflut, wie es die Bibel schildert, vor uns haben. Also wir haben gewaltige Wassermassen und oberhalb der Feste gehabt. Und wenn man vom All geschaut hat, dann sah die Erde vielleicht aus, wie die Venus heute aussieht. Man konnte nicht durchschauen. Also wenn Sie heute mal so Bilder sehen von der ISS oder von den Apollo-Programmen, wie die Weltraumfahrer, Weltraumhüpfer, das ist ja im Weltraummaßstab wirklich nur ein kleiner Flohsprung, was wir gemacht haben, die 360.000 Kilometer zum Mond. Aber wenn Sie die Bilder sehen, sehen Sie ja diese blaue Kugel und so. Das war damals wahrscheinlich gar nicht der Fall. Es war alles unter einer dichten Atmosphäre. Und das führte auch dazu, dass auf der ganzen Welt das Klima immer gleichmäßig war. Es war immer etwa gleich warm. Es gab nicht extreme Schwankungen, es gab keine Stürme, es gab keine Orkane und es gab auch keine Antarktis und Arktis. Also da konnte man auch leben. Und das wird übrigens in der neuen Welt Gottes wohl wieder so sein. Da gibt es keine Zonen, wo man nicht sein kann, wo man erfriert oder wo kein Futter wächst. Ich will Ihnen noch mal ein, zwei Stichworte dazu sagen. Wissen Sie, wo die größten Mammut-Elfenbein-Vorkommen gefunden wurden? In Sibirien. Und man fragte sich natürlich, wie konnten die da leben? Die brauchen ja ungeheure Futtermengen. Vom Sintflutmodell ist ja einfach, es war auf der ganzen Erde eben Vegetation möglich und dadurch auch üppiges Nahrungsangebot. Das erklärt auch die Größen- und Altersunterschiede. Wie gesagt, schauen Sie mal nach, was Wort und Wissen da für Ideen hat, auch Professor Gitt. Einen Regenbogen gab es noch nicht. Vielleicht noch kurz zu den Wassern der Tiefe. Die Urwelt, also die vorsintflutliche Welt, die bestand offensichtlich aus sehr flachen Gebirgen und Flachmeeren. Und die größten Wassermassen waren noch im Erdinnern. Haben Sie gewusst, dass wir besser über die Mondoberfläche Bescheid wissen, als über das, was in den Tiefen der Ozeane ist? Man denkt ja immer, auf Erden ist doch alles erforscht. Nee, mitnichten. Das Erdinnern, da gibt's natürlich auch Modelle, weil man physikalische Kräfte messen kann, aber das Erdinnere und die Tiefen der Ozeane sind weitgehend unerforscht. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht, und meine mathematischen Fähigkeiten reichen auch nicht aus, wenn man alle Berge auf der Welt platt machen würde, also mit dieser überdimensionalen Planierraupe, also alles einnehmen, dann würde man etwa das wieder auffüllen können. Ja? Und dann gäbe es eigentlich eine schöne, fast platte Erde. Wenn Sie also demnächst mal im Ozean baden, im Atlantik oder so, dann denken Sie dran, das könnten die Wasser sein, die von der Sintflut abgeflossen sind, zurück in diese Andreasgraben und Marianengraben, in diese tiefen Täler, die da geschaffen wurden. Sie baden dann in einem riesen Friedhof. Denn in diesem Wasser, keine Angst, die sind heute nicht mehr da, sind die alle umgekommen. Alles wurde entseelt. Manche haben auch angenommen, dass die Erde früher kleiner war und dass sie sich geweitet hat und dann die Kruste gesprengt wurde, die Wasser durch Vulkantätigkeit unter hohem Druck rausgeschossen sind und dann abgeriegelt sind. Also das mag genügen. Schauen Sie mal nach, wenn Sie das interessiert. Aber Sie werden vielleicht sagen, warum hält er sich da so auf? Wissen Sie, wenn die Bibel an diesem Punkt Märchen erzählen würde, dann wäre ich nicht sicher, ob sie nicht auch an anderen Punkten Märchen erzählen würde. Es ist wichtig, wenn wir an die Inspiration der Heiligen Schrift glauben, dass wir das auch in diesem Sinn tun. Das heißt nicht, dass alles richtig ist, wie wir sehen, aber dass in der Bibel kein Fehler ist, wo man sagen kann, das kann absolut sicher so nicht gewesen sein. Verstehen Sie? Und das ist für junge Leute eine große Anfeindung, weil ja die säkulare Wissenschaft und auch die Schulwissenschaft immer so darstellt, wir wissen heute. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Und es ist sehr wichtig, dass Sie da zumindest wissen, wo Sie hinschauen müssen, um ein Alternativmodell zu finden. Ich lese uns noch Psalm 104. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid, das Wasser stand über den Bergen. Das ist Psalm 104, Verse 6 und bis 9. Vor deinem Schelden floh es, vor dem Schall deines Donners wurde es fortgetrieben. Die Berge erhoben sich mit der Flut und nach der Flut. Es senken sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreitet es nicht. Es wird nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Also das mag mal genügen als Hinweise. Ich habe mir aber auch noch die Mühe mal gemacht mit diesem Regen. Sie haben vielleicht, ich war jetzt in Heilbronn am Donnerstagabend zum Predigen und da ist ja in der Nähe auch Braunsbach. Können Sie sich noch an Mayer erinnern, Braunsbach? Das war dieser kleine Ort, da hat es 10 Stunden lang geregnet, 100 Liter pro Quadratmeter. Das sind, wenn Sie einen Quadratmeter nehmen, ist also ein Meter auf einen Meter, 10 Zentimeter Wasser. Ist ja jetzt gar nicht so viel, aber wenn es auf einer großen Fläche ist und dann zusammenläuft und so, ist da so ein kleiner Bach, haben Sie die Bilder gesehen, die Katastrophe, die in Braunsbach, diesem kleinen Ort, durch diesen Bach, der zum Fluss wurde, zum reißenden Fluss, geschehen ist. Ich habe mal nachgeschaut, der Weltrekord in den Niederschlagsmengen, den gab es in einem Ort, jedenfalls was man gemessen hat, in Indien, Cherrapunji, weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber Sie wissen es wahrscheinlich auch nicht besser. Und da hat es in 48 Stunden 2,5 Meter geregnet. Also wenn Sie in einem Raum gewesen wären, der im Zimmer mit normale Deckenhöhe 2,50 Meter und es wäre oben offen gewesen, wären Sie nach 48 Stunden, wäre der Raum voll gewesen mit Wasser. Und das jetzt ja nicht nur ein Raum, sondern über viele, viele Quadratkilometer. Und das ist nichts gegen die Wassermassen der Mabul. 48 Stunden, Tag und Nacht, Dauerregen, weltweit, die können auch nicht wegfließen irgendwohin. Und die tiefen Wasser brechen auf. Also es ist schon ein gewaltiges Gericht. Drum lesen wir, die Wasser wuchsen, hoben die Arche auf und trugen sie, die Wasser nahmen überhand und alle Berge waren bedeckt. Nach 150 Tagen haben wir das Maximum, dann nahm das Wasser ab. Und ist interessant, schätzen Sie mal, wie lang Noah und die Tiere in der Arche waren. Es waren über ein Jahr, 371 Tage. Aber jetzt genug der Katastrophen, genug des Gerichts. Es kommt wieder Licht am Ende des Tunnels, das Wasser geht auch wieder. Kann ich mir vorstellen, also wenn du die Leute da siehst, manche erwischt ja alle paar Jahre am Rhein und so, da kriegst du ja die Krise. Gerade hast du alles wieder hergerichtet, schön gestrichen, schön hergerichtet, die Oma zu Besuch gehabt und schon wieder kommt die braune Brühe rein. Da musst du verrückt werden. Ja, aber bist froh, wenn's Wasser geht. Aber dann hast du noch die Katastrophe. Und sie, die waren doch auch froh, als Wasser ging. Sie müssen sich das auch mal bildlich vorstellen. Sie sitzen in dem Kasten, wie es draußen tobt und wie der Orkan und am Anfang noch Schreie und Hilferufe und es ist ja unheimlich. Ist ja unheimlich. Und der erste Vers, als die Wasser gingen, ist, und Gott gedachte. Das ist nicht so, wie wenn die Mutti zu Hause die Kartoffeln auf dem Herd vergisst. Ach, die Kartoffeln. Also Gott erinnert sich, Mensch, da ist ja noch Noah, den habe ich ja ganz vergessen. Wo ist er denn? Wo ist er? Ach, da auf dem Ararat. Nein, das ist nicht gemeint, sondern das ist bei Saharia, und Gott gedachte. Das heißt, er denkt an ihn, er ist mit ihm verbunden. Gott ist bei Saharia geht es um sein Volk. Wenn der Herr gedenkt, dann erbarmt er sich. Und da bricht das Herz wieder durch. Das Herz Gottes, Gott gedachte der Menschen. Und wir werden ja in 14 Tagen sehen, er macht einen Bund, er will Beziehung. Und das ist bei uns auch so, wenn der Herr denkt an dich. Wir sagen ja auch manchmal, ich denke an dich. Damit wollen wir auch nicht nur sagen, ich denke mal an dich, sondern bei uns Glaubenden bedeutet es ja, ich bin mit dir verbunden, ich bete auch für dich und ich leide mit dir, soweit es geht, und ich versuche dir auch zu helfen. Und so ist bei Gott auch. Gott gedachte. Und dann fielen die Wasser. Ach, übrigens eine interessante Formulierung. Gott gedachte nicht nur der 8 Menschen, sondern es heißt ausdrücklich und auch an die Tiere. Und da haben wir wieder das, was wir auch in Ninive finden, dass Gott sich nicht nur der 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden konnten, kleine Kinder, sondern auch aller Tiere erbarmt hat. Jetzt schauen wir uns das Opfer Noahs und seine ersten Schritte auf der neuen Welt an. Was macht man jetzt als erstes? Wenn man so mit wackeligen Beinen aus dieser Arche kommt, noch geblendet vielleicht ein bisschen, na, obwohl er hat ja vorher schon das Dach runtergenommen. Sie müssen sich jetzt auch mal ein bisschen in die Situation Noahs und seiner Familie versetzen. Was haben die alles erlebt? Ich habe ja schon mal gesagt, dass die ersten Menschen sehr alt wurden bis zur Flut. Und wenn man die Angaben nimmt, dann hat der Vater von Noah, der hieß Lamech, da gab es ein paar, aber das war der Vater von Noah, dieser Lamech, der hat theoretisch, ich weiß nicht, ob es wirklich war, noch mit Adam sich unterhalten können. Das hätte ich auch gern. Wie war denn das im Garten Eden? Wenn Gott erschienen ist, wie war das? Wie hast du dich da an einen Baum gelegt und du musstest nicht mal pflücken, nur Mund auf und zack, ist die Riesentraube reingefallen. Es gab kein Ungeziefer, keine Krankheiten. Du konntest auf einen Mammut oder Elefanten oder Braunbär oder Grizzlybär durch Garten Eden reiten. Die waren ja alle lieb. Die Kinder haben mit der Schlange geschwört, wird ja alles wieder kommen. Steht ja geschrieben, es wird ja wieder kommen. Wie war denn das? Und dann auch, Mensch Adam, und wie war es dann nach dem Sündenfall? Was hat sie in der Tierwelt getan? Das hat Lamech alles noch, das war ja präsent. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten Ihren Vater, Ihren Großvater, Ihre Großmutter fragen, wie war das damals? So nah war das noch, durch die großen Lebensspannen. Also da hatten die schon jede Menge Erleben gehabt und eben mitbekommen. Sie kannten auch die vorsintflutliche Welt mit ihrem Stolz, wir haben darüber gesprochen, den herabgestiegenen Göttersöhnen, den Nephilim, den Giganten, den Halbgöttern, die Hochkultur mit ihrer ganzen Perversion und Sünde. Ach übrigens, wenn ich wieder von dieser Vermischung rede, ganz aktuell, also brandneu, im Internet ist ja alles brandneu und schnell, das geht unheimlich schnell um die Welt, dass in den USA jetzt Überlegungen gibt, Tier-Mensch-Mischungen zu machen, Chimären. Man schreckt so langsam vor nichts zurück. An einer anderen Meldung habe ich gelesen, dass einer jetzt die erste Kopfverpflanzung plant. Aber in dem Fall nicht vom Tier auf den Menschen, sondern einen anderen menschlichen Kopf. Man fragt sich dann, wer ist das, wenn das überhaupt klappt? Das sind schon verrückte Dinge. Aber so Mischungen aus Tier und Mensch und das Stammzellen und das hängt mit der Medikamentenforschung zusammen. Also da geschehen unheimliche Dinge. Unheimlich. Ich habe ja gesagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Gestern habe ich noch eine Mail aus Sibirien gekriegt. Wir haben auch Zuhörer in Russland. Ich weiß gar nicht, ob Sibirien ist oder Moskau. Es sind 2, 3 verschiedene Adressen. Und der Bruder sagte, ja, sie beten für eine ungläubige Frau. Und jetzt hat sie aber gesagt, sie soll nicht mehr beten, weil sie ging zu einer Wahrsagerin. Und die Wahrsagerin hat gesagt, dass die Gemeinde betet, es stört meine Wirksamkeit. Sollen sie jetzt weiter beten? Also die Frau hat dann gebeten, sie sollen aufhören für sie zu beten oder nicht? Dann war die Frage an mich. Aber Sie merken, wie präsent das auch alles ist. Wenn Sie die Antwort wissen wollen, ich habe nachher noch Zeit. Ja, also wie präsent das ist. Das Kind zu Wahrsagen. Oh, aber auch die Präsenz der Kinder Gottes, die Kraft und Macht des Gebetes. Ich habe Ihnen ja vielleicht schon mal erzählt, wie auch auf den Philippinen so ein Heiler war, der auch Ferntötung machen kann und der aber das nicht konnte, weil in dieser Kirche gebetet wurde. Mit Jesus, geschützt durch die Waffenrüstung Gottes, mit Christus in uns, kann der Feind nicht an uns heran. Ja, wunderbar. Dass wir das wissen, dass unser Gebet, das Gebet, das ja an irgendeinem Ort für einen Menschen gemacht wird, Fernwirkung hat, dass ich für einen Menschen beten kann, der gar nicht hier ist, dass ich für meinen Enkel in Kanada beten kann, oder für meine Tochter in Afrika oder so. Auch für Menschen, die gar nichts von Gott wissen wollen. Und trotzdem hat dieses Gebet Wirkung. Ich finde das wunderbar. Also, das haben sie auch erlebt. Dann die 120 Jahre Bau mit Spott und den Anfechtungen. Es waren fromme Außenseiter. Dann die Sintflut, darüber habe ich schon gesprochen. Da kannst dir bis ins Mark, kannst du da erschüttert werden. Ich denke nochmal an eine Freizeit, die wir in Arosa hatten vor vielen Jahren. Und ich bin hoch in mein Zimmer auf den Balkon gegangen. Und da war so ein Alpengewitter, die sind ja in den Bergen heftiger. Und es schlug ein Blitz ein in unmittelbarer Nähe. Sieh, ich habe am ganzen Leib gezittert. Mein Herz hat wie wild geschlagen. Und du bist im Innersten, du fängst an zu beten, du denkst, das Ende ist gekommen. Es war jetzt harmlos, andere haben viel Schlimmeres erlebt. Von einem habe ich gelesen, den hat dreimal der Blitz getroffen, der hat dreimal überlebt. Also da hat mal einer die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Es ist schon so unwahrscheinlich, dass sie von einem Blitz getroffen haben, aber dreimal und dreimal überlebt. Aber was glauben Sie, wie die gekennzeichnet waren? Wie die rausgekommen sind? Jetzt zurück zu meiner Frage, was macht man dann als Erstes? Was hätten Sie gemacht an Noahs Stelle? Erstmal Gelände sortieren, erstmal irgendwie einen Wehrzaun aufbauen, wer weiß, vielleicht haben doch noch andere überlebt, oder was? Erstmal gucken, wie die Nahrungsfrage hier geklärt wird, erstmal ein Dach über dem Kopf, erste Nächte haben sie vielleicht noch in der Arche verbracht. Nein, Noah macht etwas ganz Wunderbares, er dankt und opfert Gott. Sie können es nachlesen. Noah ging aus, baute Gott einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Er war dankbar fürs Überleben, für die Chance des Neuanfangs. Er hatte Ehrfurcht vor der Größe Gottes und der Macht Gottes, aber auch ein heiliges Erschrecken über seinen Zorn. Das gehört zusammen. Wenn Sie es nicht glauben, gehen Sie 100 Meter Luftlinie da ins Krankenhaus und schauen sich all die Not und das Elend an. Vor einigen Jahren sind ja 33 chilenische Bergleute verschüttet worden. Ging durch die ganze Presse. 70 Tage waren sie verschüttet. Die ersten 2 Wochen wussten sie überhaupt nicht, ob die da oben wissen, dass sie noch da unten sitzen. Das ist ja unheimlich. Und dann gab es den ersten Kontakt und Riesenjubel und dann gab es so kleine Rettungskapseln, bis dann nach 70 Tagen einer nach dem anderen durch die... Also da ging ein Mann rein, zum Glück war ich nicht unten, da ging ein Mann gerade rein und dann, da hätte sie nochmal nachbohren müssen bei mir, da ging ein Mann rein und das war auch unheimlich. Und da unten, die haben ihnen Mini-Bibeln runtergeschickt und einer hat gesagt, da unten war der Teufel und da unten war Gott. Sie haben Andachten gehalten, sie haben über Leben nachgedacht und viele sind zum Glauben gekommen. Und dann der Erste, der hochgekommen ist, hat, gracias Señor, danke Herr. Niedergekniet. Und viele haben ein Zeugnis gegeben. Selbst der Präsident Chiles stand mit der Bibel in der Hand da. Und der Bischof von Mexiko aus Santiago de Chile sagte, das Ereignis sollte als Mahnung dienen, dass alle Menschen geistliche Rettung brauchen. Im Innersten erschüttert. Das waren sicherlich auch Noah und seine Familie. Und sie haben Gott gedankt. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, natürlich nicht in der Intensität. Aber wenn es mal richtig in Dreck geht und der Herr dich durchführt, eine tiefe, tiefe Dankbarkeit. Aber leider, leider sind wir Menschen so vergesslich. Kennen Sie das? Und allzu oft ist auch Undankbarkeit und Neid. Undankbarkeit, Neid, Zorn, Missmut prägt unser Herz, macht es krank, lähmt Kräfte. Wenn Sie das in Ihrem Leben dulden und nicht im Namen Jesu von sich weisen, den Sieg darüber haben, das zerfrisst Ihr Herz. Bertrand Russell, Literatur-Nobelpreisträger, allerdings Atheist, aber er hat was Richtiges gesagt. Die Energie, die viele an kleinlichen Ärger verschwenden, würde, anders verwendet, ausreichen, um Weltreiche aufzubauen. Wunderbar. So ist doch. Was regen wir uns über alles Mögliche auf? Ich doch auch. Ist doch gar nicht wert. Und für das Positive haben wir so wenig Kraft und Energie, weil wir so viel am Negativen, am Kleinen auch hängen. Und dann kommt die Antwort Gottes. Gott roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das menschliche Herz ist böse. Und dann kommt eine sogenannte Ewigkeitsgarantie. Die gibt's heute noch. Peter, die gibt's heute noch. Die heißt nämlich, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Noch einmal, die gab es wahrscheinlich erst nach der Flut, diese Jahreszeiten und Hitze und Kälte. Aber auch eine Bestandsgarantie. Es wird nirgendwo auf der Erde, es wird nie mehr so sein, dass auf der ganzen Erde keine Ernte ist oder die ganze Erde voll Wasser ist oder die ganze Erde, es wird immer einen Wechsel geben. Lokal und zeitlich. Eine Bestandsgarantie. Und Gerhard vom Rath sagt, so schließt die Geschichte überraschenderweise mit einem Wort der Gnade und tragenden Geduld Gottes. Erfahren wird diese Gnade in dem unbegreiflichen Bestand der natürlichen Ordnung trotz andauernder menschlicher Sünde. Übrigens, wenn ich Ewigkeitsgarantie gesagt habe, dann gilt es, solange die Erde steht. Aber wir wissen ja aus der Offenbarung, es wird ein Tag kommen, wo die Erde nicht mehr steht, wenn neue Himmel und neue Erde kommt. Und da lesen wir dann, Sie können es nachlesen, Offenbarung 21, keine Nacht mehr, kein Meer mehr und so weiter. Da sind die Dinge dann wieder anders. Es geht dann wieder, die Eschatologie ist Modell für der Anfang der Dinge ist Modell für den Ausgang der Dinge. Es wird wieder eine wunderbare Erde geben und ohne all diese Wechsel und Katastrophen. Wir haben hier in diesem Gottesdienst ganz wichtige Merkmale für jeden Gottesdienst, die wir uns auch zu eigen machen können. Es ist eine geistlich natürliche Reaktion auf das Gerettetsein. Ich will Gott opfern, ich will Gott Dank sagen. Das schönste Opfer für Gott ist, sein eigenes Herz ihm zu weihen. Haben Sie Grund zur Dankbarkeit? Sind Sie heute Morgen aufgestanden ohne Schmerzen? Können Sie auf Toilette? Können Sie essen? Haben Sie genug zu essen? Haben Sie ein Dach über dem Kopf? Können Sie vielleicht sogar mal in Urlaub fahren? Haben Sie Freunde? Haben Sie eine Gemeinde? Also wenn man mal anfängt, wir nehmen ja alles für selbstverständlich. Und deswegen tut es auch gut, wenn wir mal von Regionen hören oder gar sie besuchen, wie ihr in Südafrika. Ihr habt ja da auch so Gebiete, wo das gar nicht mehr selbstverständlich ist. Wo sie nicht einfach zum Arzt können, wo sie keine Medikamente bekommen. Fängt schon in Rumänien an. Wenn sie in Rumänien als normaler Mensch ins Krankenhaus kommen, müssen sie schon mal bestechen, dass sie Bettzeug kriegen oder müssen es mitbringen. Sie müssen bestechen, dass das Bettzeug gewechselt wird. Sie müssen bestechen, wenn sie eine Spritze wollen. Verstehen Sie? Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und wir können auch etwas lernen. Der Gottesdienst steht an erster Stelle vor aller Arbeit und vor aller Sorge. Noah hätte ja sagen können, ja, so Herr, du hast jetzt Verständnis, mal kurz die Losung heute Morgen und dann jetzt geht's los, weil es ist ja jede Menge zu tun. Da wollte ja auch mal sein Schnäpsel und sein Wein trinken, wir lesen ja noch davon, ja. Jetzt habe ich nicht so viel Zeit, in der Arche hatte ich ein bisschen Tierfüttern, aber da konnte ich mehr beten, aber jetzt, Herr, das Verständnis. Nein, vor aller Arbeit, vor aller Sorge kommt der Gottesdienst. Also Gottesdienst nicht im Sinne, dass wir uns jetzt hier treffen, sondern unser Dienst für den Herrn. Das fängt schon morgens an mit der stillen Zeit. Da kommen dir ja, vor allem wenn es ein gefüllter Tag ist, auch so viele Gedanken, was du schon mal aufschreiben, was du schon mal machen solltest, was man schon mal planen könnte oder nachschauen könnte. Und Sie kennen doch alle die Maschinerie, die der Teufel auch gerne in Gang setzt. Sie machen irgendwas und irgendwann fällt Ihnen ein, zur stillen Zeit bin ich heute gar nicht gekommen. Stimmt's? Und das versuche ich. Mir gelingt das auch nicht immer. Aber das versuche ich. Erst kommt Gott und dann kommt alles andere. Das ist bei mir jetzt eben auch morgens. Erst kommt Gott und dann kommt alles andere. Es ehrt Gott. Er ist Nummer eins. Und er kümmert sich um uns. Jetzt wollen wir zum Schluss kommen und uns nochmal fragen, wie konnte eigentlich Noah das alles durchstehen? Also ich bin ja nervlich nicht der Beste. Und ich sage nur, Herr, ich brauche gar keinen großen Druck, Verfolgung, schwere Krankheiten, solche Dinge. Ich schaffe so schon kaum. Kennen Sie das auch? Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn es mal richtig rund geht, wie ich da durchkomme. Auch schon rein nervlich. Und was die erlebt haben, also da hätte es mich nicht gewundert, wenn man die in die erste Psychiatrie eingeliefert hätte, die danach eröffnet wurde. Und heute hätte ihn garantiert jeder Arzt posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Ist ja klar, was ihr erlebt habt. Bei euch hat es nicht nur einen Knall außerhalb der Arche getan, sondern auch einen Knall in eurem Innern. Also warum verlor er seinen Glauben nicht? Was ist das Geheimnis des Noah? Und ich glaube, dass uns Gott im 6. Kapitel, im 16. Vers einen Fingerzeig gegeben hat. Da heißt es nämlich, ein Fenster sollst du daran machen, oben an, also ein bisschen schwer zu übersetzen. Manche sprechen auch von einer Lichtöffnung, vom Licht- und Luftabzug, weil die Tiere lassen ja auch mal was ab und so. Ja, ist ja wie im Stall. Aber oben war Licht und sonst war dunkel. Und jetzt kann ich mir vorstellen, sie stehen in diesem riesigen Kasten, müssen da die Tiere, den Dung, den Mist weg und so. Und immer wieder geht ihr Blick draußen, tobt es und, oder nachher ist unheimliche Stille, wo die Wasser ruhig wurden. Die Arche, Peter ja nur einfach so auf dem Wasser schwamm. Komme ich da nochmal raus? Was wird sein? Und sie blicken nach oben und sie sehen dieses Licht. Das ist für sie wie der Blick zu dem, auf den sie ihre Hoffnung setzen. Und ich glaube, so hat Noah überlebt in dieser ganzen Soße, dieser ganzen Katastrophe und in seinem ganzen, was er in seinem Leben erlebt. Er hat nach oben geblickt. David, der auch viel Schweres hatte, er sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und das sollten wir auch und das können wir doch auch. Vielleicht, sie stehen vielleicht in ganz schwierigen Verhältnissen. Und es ist mehr als einmal in der Woche oder im Monat, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Und dann dürfen sie ihre Augen erheben. Ich hänge mich ganz an dich. Ich komme da nicht durch, aber mit dir schon. Mit dir kann man sogar die Sinnflut durchstehen, überleben. Du kannst Kraft zum Neuanfang geben. Ich weiß nicht wann, aber ich hänge mich ganz an dich. Marie Durand, die in der Hugenottenverfolgung, die mit Ludwig dem 14. losgegangen ist, verhaftet wurde. Ihr Mann war 20 Jahre in Haft. Sie war 3 Wochen verheiratet, 15 Jahre alt. Und kam dann für 38 Jahre in eines der schrecklichsten Frauengefängnisse in Frankreich. In einen Turm, nur weit oben eine Öffnung, da waren 2-3 Dutzend Frauen. Es gab Kinder, die darin geboren wurden, weil auch Schwangere natürlich verhaftet wurden. Sie war 38 Jahre in diesem Loch. Winter eisig kalt, der Rauch, weil man ein bisschen heizen, schlechte Ernährung, Schikanen durch die... Und immer die ständige Versuchung, ein Wort bringt mich raus. Ich muss nur sagen, ich begehre an der katholischen Messe teilzunehmen und sage den protestantischen, hugenottischen Glauben ab und distanziere mich von ihnen. Dann war man frei. Können Sie sich das vorstellen, das 38 Jahre durchzuhalten? Nicht 38 Stunden, nicht 38 Tage, 38 Jahre. Sie war so, die größte Anfechtung beschreibt sie war als eine der ihren, die meisten haben durchgehalten, aber eine der ihren abgefallen ist sozusagen, sagt, ich kann nicht mehr. Und sie begehrte zur Messe zu gehen. Und das war für sie, sie hat so um sie gekämpft, das war für Marie Durand eine ungeheure Anfechtung. Es war die größte Anfechtung. Und sie hat dann, das kann man heute noch in diesem Turm, der noch steht, am Mittelmeer in Frankreich, hat sie Résisté. Widerstehe, hat sie hingeschrieben. Widerstehe. 38 Jahre lang. Und ich kann mir vorstellen, wie diese Frau oft ihre Augen nach oben, ich habe den Herrn alle Zeit stets vor Augen. David hatte ja auch Sachen, wo du sagst, das musst du mal durchstehen, wenn dir einer nach dem Leben trachtet und er sitzt mit 1000 Mann vor der Höhle. Und du sitzt hinten drin. Und so haben wir die Geschichte David schon oft betrachtet. Und Marie Durand nach oben. Herr, halt mich, bring mich durch, lass mich treu sein. Und Gott hat es geschenkt, sie kam dann frei, mit 53. Ihren Mann hat sie übrigens nie mehr gesehen. Der wurde zwar nach 20 Jahren entlassen, aber musste ins Ausland. Sie haben sich nie wieder gesehen, 3 Wochen verheiratet, 15 Jahre. Gell? Also wenn wir manchmal sagen, da ist ein Lebenstraum zerplatzt, was ist bei der alles zerplatzt? Eigentlich alles ist zerplatzt. Aber als sie nach 8 Jahren gestorben ist, sagt sie, die letzten Worte, die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens. Also Marie Durand, David, Noah haben es erfahren. Man kann auch in schwierigsten Verhältnissen durchhalten. Genau genommen, man kann nicht durchhalten, aber er in uns kann durchhalten. Und sich an ihn hängen, das können wir doch auch. Zu ihm schreien. Und wir sollten uns auch nicht so mit allem Möglichen beschäftigen, auch nicht mit zu viel Negativen. Sondern wir sollten uns üben, uns an den Herrn zu hängen. Was kommt? Ach, Herr Jesus. Ach, Herr Jesus. Und das trägt, das gibt Kraft und das gibt Mut. Das haben Tausende, Zehntausende, Millionen Menschen erfahren und sie können es auch erfahren. Der Herr ist treu. Ich lese uns zum Schluss nochmal aus Psalm 16 von David. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich lobe Gott, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe Gott alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber Vater, danke, dass du uns in immer neuen Varianten vor Augen stellst, dass wir nicht besser sind als die anderen Menschen, aber dass wir besser dran sind, weil wir dich haben, weil wir uns an dich hängen dürfen, den Überwinder und Sieger, den, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, den, der in großer Not und Schwachheit durchzutragen vermag, den, der das Chaos durchschaut, den, der die Dinge zum Ziel führt, auch in unserem Leben. Mögen die Stürme auch toben, mögen auch Orkane in unserem Leben sein. Du hältst uns, du trägst uns und du bringst uns hindurch. Nicht gerade nur ebenso, sondern in einer herrlichen Weise. Was werden wir dich loben und ehren, wenn wir einmal bei dir sind? Wir sehen werden, wie groß deine Treue, deine Liebe, deine Zuwendung ist. Und du weißt auch jetzt um die in unserer Mitte, die angefochten sind, verzagt sind, verzweifelt sind, die vielleicht auch noch gar keine Gewissheit haben, dass du bei ihnen bist. Ach, Herr Jesus, erbarm dich ihrer besonders. Schenk ihnen das, was David auch erlebt hat. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, stets vor Augen. Ich schaue nach oben, wo Licht ist, zu dir. So wollen wir dich ehren, loben und preisen. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.